Manchmal beginnt eine Abweichung vom Evangelium ganz unscheinbar, ein überzeugendes Gespräch, ein nur kleiner Zusatz zur Botschaft von Christus, eine starke persönliche Meinung über Gemeindefragen, und doch kann genau das die Freude an Christus und die Einheit der Gemeinde untergraben. Paulus schreibt den Galatern in eine solche Spannung hinein: Einerseits haben sie Christus erfahren und liefen gut, andererseits hat sich fremder Sauerteig eingeschlichen. Seine Worte helfen auch heute, die Quelle von Einflussnahmen zu prüfen, die Freiheit in Christus richtig zu verstehen und einen Weg zu finden, der Christus und der Liebe Vorrang gibt. Sauerteig erkennen: Welche Überzeugungen nehmen uns den Genuss an Christus? Paulus erinnert die Galater daran, dass ihr Weg mit Christus gut begonnen hatte, ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Er beschreibt ihren Zustand nicht zuerst als korrektes theologisches System, sondern als einen Lauf, als eine lebendige Bewegung in der Wahrheit. Wahrheit meint hier die gelebte Wirklichkeit Christi in ihrer Mitte, die Wirklichkeit dessen, was Gott in seinem Sohn getan hat und noch tut. Irgendetwas ist in diesen Lauf hineingekommen, hat sie verlangsamt, verschoben, abgelenkt. Es war keine plötzliche offene Verleugnung Christi, sondern eine Überredung, ein Einfluss, der sich fromm anhörte und an die Schrift anknüpfte, von dem Paulus aber nüchtern festhält: Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Der Maßstab für geistliche Einflüsse ist damit klar: nicht ihre Frömmigkeit, nicht ihre Tradition, nicht ihre Popularität, sondern ihr Ursprung. Kommt eine Stimme aus dem Ruf Gottes in Christus, führt sie tiefer in die Gemeinschaft mit ihm hinein, kommt sie aus einer anderen Quelle, mag sie noch so religiös aussehen, sie hindert den Lauf und löst das Herz von der einfachen Ausrichtung auf Christus. In 5:07:08 sagt Paulus: Ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Diese Überredung ist nicht von dem, der euch ruft. Mit Wahrheit ist hier nicht Lehre gemeint, sondern die Wirklichkeit in Christus, wie sie den Galatern durch Paulus verkündigt wurde. Um die Dynamik solcher Einflüsse sichtbar zu machen, greift Paulus das Bild des Sauerteigs auf: ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Sauerteig wirkt leise und unspektakulär, aber er verändert alles, was er durchdringt. Auf Galatien bezogen bedeutet das: es brauchte keinen offenen Angriff auf das Evangelium, es reichte ein scheinbar kleiner Zusatz, Christus plus etwas, Gnade plus eine bestimmte Praxis, Evangelium plus gesetzliche Sicherheit. Gerade weil Sauerteig unauffällig arbeitet, ist die entscheidende Frage nicht, wie geringfügig oder plausibel ein Zusatz erscheint, sondern ob er den Genuss an Christus vermehrt oder verschiebt. Wird die innere Ruhe in seinem vollbrachten Werk gestärkt, oder wächst im Verborgenen die Sorge, noch etwas leisten, erfüllen, vorweisen zu müssen? Dort, wo in einem Gemeindeleben Nebensachen absolute Bedeutung bekommen und das Kreuz an den Rand gedrängt wird, wo Vertrauen in Christus schleichend durch Druck zur Konformität ersetzt wird, hat der Sauerteig längst seine Arbeit begonnen. Paulus bleibt bei dieser Diagnose nicht stehen. Er verurteilt das verwirrende Einwirken scharf, aber er verliert die Galater nicht aus der Sicht des Herrn: Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Seine Zuversicht gründet nicht in ihrer geistlichen Stärke, sondern in dem, der sie berufen hat und der ihnen treu bleibt. Daraus erwächst eine heilsame Spannung, auf der einen Seite die Wachsamkeit gegenüber jedem Sauerteig, der Christus relativiert, auf der anderen Seite das Vertrauen, dass Christus selbst sein Werk in seiner Gemeinde bewahrt und erneuert. Diese Spannung ist kein Widerspruch, sondern Ausdruck geistlicher Reife. Sie hält uns vorsichtig gegenüber Lehren und Bewegungen, die viel versprechen, aber das Herz von der schlichten Wahrheit in Christus lösen und zugleich frei von einer misstrauischen Härte, die nur noch Gefahren sieht und das Wirken des Herrn nicht mehr erwartet. Wo Christus im Zentrum bleibt, können auch korrigierende Worte wie die des Paulus als Zeichen seiner Liebe verstanden werden, die gerade dadurch den Raum für neuen Genuss an seiner Gnade öffnen. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Es stärkt das Herz, die eigenen Überzeugungen und Einflüsse im Licht dieser Verse zu prüfen: Was nährt den stillen, freudigen Lauf in der Gegenwart Christi, und was raubt unmerklich die Freude an ihm? Die Verheißung hinter der Warnung lautet, dass der Herr selbst fähig ist, uns immer wieder zu dieser schlichten, klaren Ausrichtung zurückzurufen und damit auch das Gemeindeleben von verborgenem Sauerteig zu reinigen und neu auf seine Fülle hin auszurichten. Das Kreuz statt äußerer Formen, wie schützt uns das Werk Christi vor religiösem Druck? Im Streit um die Beschneidung steht für Paulus nicht eine Randfrage jüdischer Praxis auf dem Spiel, sondern das Herz des Evangeliums. Er nimmt die Beschneidung ernst, aber er ordnet sie in Gottes Heilsgeschichte ein. Sie war ein von Gott gegebenes Zeichen, ein Vorausbild für den Umgang mit dem Fleisch. In Christus ist dieses Bild erfüllt worden. So heißt es über die Gläubigen, in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung Christi, da ihr zusammen mit ihm begraben wurdet in der Taufe. Was die Beschneidung nur andeutete, hat Gott im Kreuz real vollzogen, der alte Mensch wurde gerichtet, die Herrschaft des Fleisches rechtgültig beendet. Wer jetzt auf einer äußeren Beschneidung beharrt, will den Schatten behalten und übersieht, dass die Sonne der Erfüllung aufgegangen ist. In 5 Stunden und 11 Minuten sagt Paulus, ich aber, Brüder, wenn ich noch die Beschneidung predige, warum werde ich dann noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Die Beschneidung war ein Vorausbild für den Umgang mit dem Fleisch des Menschen, das Kreuz ist die Wirklichkeit dieses Umgangs. Die Judaisierer versuchten, die Galater zu dem Schatten zurückzubringen, der Apostel Paulus kämpfte darum, sie in der Wirklichkeit zu bewahren. Gerade darum spitzt Paulus seine Argumentation so zu, ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Das Kreuz ist ein Ärgernis, weil es nicht nur grobe Sünde, sondern auch fromme Selbstsicherheit entlarvt. Es stellt jeder religiösen Identität eine radikale Wahrheit entgegen, vor Gott gilt nichts, was der Mensch im Fleisch aus sich hervorbringt, weder moralische Leistung noch ritualierte Frömmigkeit. Wo das Kreuz im Zentrum steht, verliert das Fleisch seinen Raum, sich mit religiösen Zeichen zu rühmen. Dort aber, wo Zeichen, Zugehörigkeitsmarker und Formen überhöht werden, verändert sich die Atmosphäre, aus dem Freien. Dankbaren Vertrauen auf Christus wird ein subtiler Druck, bestimmte Merkmale zu erfüllen, im richtigen Lager zu sein, etwas vorweisen zu können. Paulus sieht in dieser Entwicklung nicht nur ein Missverständnis, sondern eine Bedrohung der Gnade selbst. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Darum scheut er in seiner Formulierung nicht vor Schärfe zurück gegenüber denen, die die Gläubigen auf diesen Weg zurückziehen wollen. Sie beunruhigen die Gemeinde, sie säen Unsicherheit und holen das Fleisch aus seinem Gericht heraus in einen Raum religiöser Selbstbehauptung. Der Schutz dagegen liegt nicht in bloßer Ablehnung jeder Form, auch Formen können dem Glauben dienen, sondern in der entschiedenen inneren Bindung an das Kreuz. Wer im Licht des Kreuzes lebt, erfährt zweierlei, eine tiefe Freiheit von Menschenfurcht und religiösem Druck und zugleich eine neue Ehrfurcht vor der Gnade Gottes, die alles getragen und vollbracht hat. Diese Freiheit ist keine Loslösung von der Gemeinde, sondern ein Raum, in dem echtes Gemeindeleben aufblühen kann, nicht genährt durch äußere Abgrenzungen, sondern durch den gemeinsamen Blick auf Christus, der uns miteinander verbindet. In dieser Mitte wird es möglich, Formen dankbar zu nutzen, ohne sie zu vergötzen, und Traditionen zu achten, ohne sie zur Bedingung für Gottes Wohlgefallen zu machen. So wird das Kreuz im praktischen Sinn zum Schutzraum, es bewahrt vor dem Druck, sich beweisen zu müssen, und öffnet zugleich einen weiten Horizont, in dem Gottes Werk größer ist als jede menschliche Zugehörigkeit. Aus dieser Haltung heraus kann eine Gemeinde Spannungen und unterschiedliche Prägungen tragen, ohne dass eine Seite der anderen das Heil abspricht. Die Stimme des Kreuzes erinnert leise, aber unnachgiebig, alles, was bleibt, ist, was Gott in Christus getan hat. Wo diese Erinnerung lebendig ist, verliert der religiöse Druck seine Macht, und an seine Stelle tritt eine stille Dankbarkeit, die andere nicht an äußere Merkmale bindet, sondern sie im Licht derselben Gnade sieht. Das motiviert, inmitten aller Verschiedenheit an der einfachen Mitte festzuhalten und immer wieder neu auf den zu hören, der uns durch sein Kreuz aus jeder Knechtschaft herausgerufen hat. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung Christi. Es ist tröstlich, dass der Weg aus religiösem Druck nicht über innere Verhärtung führt, sondern über das tiefe Verstehen des Kreuzes. Wer dort entdeckt, dass Gott das Fleisch bereits gerichtet und die Gnade vollständig gemacht hat, kann aufatmen und aus diesem Aufatmen heraus mild mit den eigenen Formen und zugleich weit im Herzen gegenüber anderen werden. Freiheit in Liebe, wie wird unsere Freiheit nicht zur Gelegenheit für das Fleisch? Wenn Paulus von der Freiheit in Christus spricht, klingt zunächst eine große Weite an, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Diese Freiheit ist die Befreiung aus der Knechtschaft des Gesetzes, aus dem ständigen Druck, Gottes Anerkennung verdienen zu müssen. Sie ist zugleich Befreiung von der Angst vor Verdammnis, weil Christus die Schuld getragen hat. Doch Paulus kennt die Ambivalenz des menschlichen Herzens und fügt sofort eine Grenze hinzu: Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Die gleiche Freiheit, die von falschem religiösem Zwang erlöst, kann in Selbstbezogenheit umschlagen, wenn sie zur Bühne eigener Wünsche wird. Wo Freiheit verstanden wird als Raum unbegrenzter Selbstverwirklichung, wird sie schnell zur Gelegenheit für das Fleisch, für Egoismus, Unversöhnlichkeit, Unwillen, sich binden oder korrigieren zu lassen. In 5 Stunden und 13 Minuten sagt Paulus: Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe als Sklaven. Darum lenkt Paulus den Blick sofort auf die Richtung, die dieser Freiheit gegeben ist. Sie ist nicht Selbstzweck, sondern Grundlage für eine neue Form des Miteinanders. Bemerkenswert ist, welches Wort er wählt: dient einander durch die Liebe, wörtlich, dient einander als Sklaven. Freiheit in Christus macht gerade nicht beziehungsarm und unverbindlich, sondern fähig, sich freiwillig und gerne zu binden. Wer weiß, dass seine Würde und seine Annahme bei Gott gesichert sind, muss sich nicht mehr an eigener Wichtigkeit festhalten. Er kann seine Kraft, seine Zeit, seine Gaben investieren, ohne ständig auf Gegenleistung bedacht zu sein. So erhält Freiheit eine Form, und diese Form ist die Liebe. Paulus fasst das in einem Satz zusammen: Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe ist kein weiches Gefühl neben der Freiheit, sondern ihre innere Ordnung. Sie richtet die Freiheit nach dem Wohl des anderen aus und bewahrt davor, sie gegen den Bruder zu wenden. Der Ernst dieser Perspektive wird sichtbar, wenn Paulus das Gegenbild beschreibt: Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Wo die Freiheit des Einzelnen absolut gesetzt wird, entsteht kein harmonischer Raum selbstbestimmter Persönlichkeiten, sondern ein Feld stiller Kämpfe, in denen sich Ansprüche durchzusetzen versuchen. Worte werden schärfer, Urteile härter, das innere Klima rauer. Am Ende steht ein geistliches Verzehrtwerden, Beziehungen zerbrechen, Vertrauen erlischt, das Gemeindeleben verliert seine Kraft. Dagegen wirkt die Freiheit in Liebe unspektakulär, sie zeigt sich in der Bereitschaft, zuzuhören, den anderen nicht vorschnell festzulegen, den eigenen Standpunkt nicht als Maß aller Dinge zu setzen. Sie bedeutet auch, Unterschiede stehen lassen zu können, ohne die Einheit in Christus zu gefährden, weil diese Einheit tiefer reicht als gleiche Vorlieben oder Frömmigkeitsstile. So wird deutlich, dass Freiheit, wie das Evangelium sie versteht, immer eine Beziehungsgestalt hat. Sie führt in eine neue Gemeinsamkeit hinein, in der Christus die Mitte ist und die Liebe die Luft, die man miteinander atmet. In einem solchen Klima kann auch Korrektur als Ausdruck der Liebe erfahren werden, nicht als Bedrohung der eigenen Selbstständigkeit. Und die Verletzungen, die unweigerlich entstehen, wenn Menschen miteinander leben, finden ihr Heilung, weil das Herz nicht primär mit der Verteidigung der eigenen Freiheit beschäftigt ist. Wer seine Freiheit im Licht dieser Verse wiederfindet, entdeckt, dass sie nicht kleiner, sondern weiter wird. Sie löst von der Enge des Ich und öffnet hinein in den weiten Raum eines Lebens, das von der Liebe Gottes geformt ist und diese Liebe im Gemeindeleben sichtbar werden lässt. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist heilsam, Freiheit nicht nur von dem her zu denken, wovon Christus uns befreit hat, sondern von dem her, wozu er uns befreit, zu einem Miteinander, in dem Liebe nicht Beschneidung, sondern Vollendung der Freiheit ist. Wer diese Verbindung im Herzen bewegt, wird spüren, wie aus innerer Verteidigungshaltung allmählich eine gelassene Bereitschaft wächst, das eigene Maß zurückzunehmen und dem anderen Raum zu geben, getragen von der Gewissheit, dass in Christus nichts verloren geht, was ihm anvertraut wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns durch dein Kreuz von der Macht des Gesetzes, von religiösem Druck und von der Herrschaft unseres Fleisches befreit hast. Reinige unser Denken von allem Sauerteig, der uns von dir wegzieht, und richte unsere Herzen neu auf die schlichte, lebendige Wahrheit aus, die in dir ist. Lehre uns, im Licht deines Kreuzes zu leben, damit wir religiöse Formen nicht über dein vollendetes Werk stellen und unsere Freiheit nicht gegen andere wenden. Erfülle uns mit deiner Liebe, so dass unsere Freiheit von Rücksicht, Sanftmut und dem Wunsch geprägt ist, einander zu dienen und die Einheit deines Leibes zu bewahren. Stärke in uns die Freude an dir, damit wir in der Gemeinde einen Weg gehen, der dich ehrt und anderen Hoffnung schenkt. Amen.